Deutschlandfunk, Feiertagsspaziergang.
Im Schatten eines anderen zu stehen, ist nervig und auch ein bisschen belastend. Die estnische Stadt Tartu steht ein bisschen im Schatten der Hauptstadt Tallinn, die zumindest dadurch bekannt ist, dass einige Kreuzfahrtschiffe dort Stopp machen. In diesem Jahr will Tartu allerdings endlich auch mal im Mittelpunkt stehen. Und was hilft dabei besser, als zur Kulturhauptstadt Europas gewählt zu werden? Warum Tartu den Titel verdient hat und was die Studentenstadt so besonders macht, das hat meine Kollegin Petra Martin herausgefunden.
Ich glaube, das ist vor allem diese Frischheit, was Tartu mit sich bringt. Wir kommen immer wieder zur Universität zurück, weil da so viele junge Menschen sind, weil hier so viele neue Ideen sind. Unser Kulturangebot ist sehr toll. Und gleichzeitig fühlst du, dass die Stadt geografisch sehr klein ist. Du kannst überall hin.
Ich bin mit Ida Tursk in Tartu unterwegs. Seit 2006 ist die Germanistin Gästeführerin und zeigt Besuchern wie mir die Stadt. Begleitet werden wir von dem estnischen Schriftsteller Valdur Mikita. Er ist wie Ida aus der Gegend und hat hier studiert. Dass Tartu 2019 zur Kulturhauptstadt gewählt wurde, erfüllt die Einwohner mit Stolz. Denn die Studentenstadt im Süden des Landes steht doch immer im Schatten Tallinns, der Hauptstadt an der Ostsee.
Es freut mich, dass Tartu als Kulturhauptstadt den Geist und die Kultur Estlands hervorhebt. Tallinn ist unsere Hauptstadt und das Wirtschaftszentrum, aber die Unistadt Tartu liegt in der Peripherie. Für mich führt uns diese Universität zurück zu unseren geistigen Wurzeln. Für mich ist Tartu die Stadt, in der Estland erfunden wurde.
Was es mit der Erfindung Estlands auf sich hat, das werden wir auf diesem Stadtrundgang erkunden. Außerdem wandeln wir auf deutschen Spuren und wir erfahren, was ein Bärenindex ist und welche Bedeutung die Universität für die Stadt hat. Nach Tartu in den Süden Estlands kommt kaum jemand zufällig. Es liegt nicht wie Tallinn auf den bekannten Ostseekreuzfahrtrouten. Und dabei ist es von der Ostsee gerade mal 2 Stunden mit dem Zug entfernt. Und auch aus der lettischen Hauptstadt Riga ist es nicht weit nach Tartu. Mit 100.000 Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt des Landes. Erstmals erwähnt wurde sie schon im Jahr 1030.
Man will natürlich mehr von der Welt gesehen werden, Besucher hier auch willkommen heißen. Ich glaube, dieses Jahr öffnet die Stadt mehr für die Welt, bringt mehr Aufmerksamkeit auf uns, räumt vielleicht einige Vorurteile weg, dass Leute, die Tartu besuchen, einfach hier eine gute Zeit haben.
Wir stehen vor dem Hauptgebäude der Uni. Ein klassizistischer weißer Bau mit Säulen. Die Uni Tartu zählt zu den weltbesten Universitäten und ist prägend für die Stadt. 1632 wurde sie vom schwedischen König Gustav Adolf II. Gegründet. Damals gehörte Tartu zum Schwedischen Reich. 1721 übernahmen die Russen die Herrschaft. In Tartu, oder wie es damals hieß, Dorpat, lebten viele Deutsche. Die Sprache der Gebildeten war Deutsch. Auch an der Universität wurde auf Deutsch gelehrt. Spuren davon sind noch heute sichtbar, zum Beispiel auf dem Dachboden des Hauptgebäudes.
Das waren 80 Stufen. Hier oben gab es ursprünglich 5 Karzer, 5 kleine Zimmer, wo die Universität die bestraften Studenten festgehalten hat.
Die Universität konnte bei kleineren Vergehen eigene Strafen verhängen. Zum Beispiel, wenn Studenten nachts betrunken auf der Straße waren oder Bücher nicht rechtzeitig in die Bibliothek gebracht hatten. Es geht auch das Gerücht um, dass sich einige Studenten vor Prüfungen hier absichtlich einsperren ließen.
Man konnte hier wirklich in Ruhe lernen. Wir können diesen Raum auch kurz anschauen. Es war ja nicht so, dass die ganze Zeit nur hier gesessen wären, sondern die mussten ja auch in die Vorlesungen gehen. Es kam schon vor, dass nach diesem Karzeraufenthalt die Prüfungen mit besonders guten Noten bestanden worden sind. Also man durfte hier seine eigenen Bücher mitnehmen. In manchen Fällen musste man sein eigenes Essen auch mitnehmen. Man durfte keine Besucher haben. Also es ging darum, dass dieser Student von der Außenwelt isoliert war. Also man saß hier alleine, um über seine Taten nachzudenken. Und dann nutzte man natürlich diese Zeit, um zu lernen, aber auch um diese Wände hier zu bemalen.
Zwischen 1802 und 1892 verzeichnete die Uni 6000 Karzeraufenthalte. Jeder meint, dass es entweder eine Art Ehrensache war, im Karzer gewesen zu sein, oder dass die Uni arg streng war. Wir werfen einen Blick auf die Wände. Neben Zeichnungen von tanzenden Frauen, einem detailliert dargestellten Skelett oder einem Gefangenen hinter Gittern finden sich auch Sprüche.
Da steht vieles auf Deutsch, ein bisschen auf Italienisch. Also 2 Wochen saß an diesem Tisch der Studiosus Edgar Frisch. Im Jahr 1900, ein Fehler ist im Schöpfungsplan, dass man im Schlaf nicht trinken kann. Das finden alle Gäste immer sehr toll.
Eda zeigt mir gleich noch weitere deutsche Spuren in Tartu. Obwohl die Stadt 180 Kilometer von der Ostsee entfernt ist, gehörte sie im Mittelalter der Hanse an. Hier trafen russische Händler auf deutsche Kaufleute.
Wir stehen vor der Johanniskirche und das ist die einzige mittelalterliche Kirche. Wir wissen, dass die Kirche höchstwahrscheinlich im 14. Jahrhundert gebaut wurde. Und in der Zeit der Hanse wurde die Kirche ausgebaut und seitdem gilt das als eine deutsche Kirche. Das wurde für deutsche Kaufleute gebaut. Du siehst hier an der Straße gibt es ein Schild für diese kleine Gasse hier. Das heißt die Lübecker Gasse.
Die Backsteinkirche gilt als eines der Wahrzeichen Tartus und ist ein wichtiges Zeugnis der Backsteingotik in Nordeuropa. Allerdings hat das Gotteshaus in den Kriegen des 18. Jahrhunderts und im Zweiten Weltkrieg große Schäden erlitten. Erst nach dem Ende der Sowjetherrschaft wurde sie wieder aufgebaut. Eda zeigt mir jetzt noch etwas, auf das die Tartuer besonders stolz sind. Ihr Blick wandert an der Fassade nach oben.
Du siehst diese Reihe von Nischen, wo diese Köpfe stehen. Ursprünglich waren die alle gefüllt. Da standen solche Terrakotta-Figuren, Terrakotta-Köpfe oder Halbfiguren. Heutzutage sieht man hier draußen die Kopien. Aber die Originale sind in der Kirche. Und das ist das Wertvollste und Wichtigste bei der Kirche, das geöffnet ist.
Wir betreten die Kirche, die noch immer in dem schlichten protestantischen Mittelalterstil gehalten ist. Innen bergen sich sozusagen zwei Welten, denn bei den Renovierungsarbeiten in den 1990ern wurde bewusst nur ein Teil der Kirche wieder aufgebaut. Der andere blieb halb fertig. Das soll die bewegte Geschichte des Gotteshauses zeigen. Und hier an der Wand sehen wir auch die Originale der berühmten Terrakotta-Köpfe. Ursprünglich waren es 2000, etwa die Hälfte ist noch da.
Und man sieht, dass jedes Gesicht anders ist. Die haben verschiedene Frisuren, verschiedene Kopfbedeckungen, verschiedene Gesichtszüge. Also alle diese Figuren sind aus feuchtem Ton mit dem Messer geschnitten worden. Und deswegen sind die alle unterschiedlich. Und deswegen ist diese Sammlung sehr, sehr wertvoll und auch gar nicht in unserer Region sonst zu finden.
Was die Johanneskirche noch einzigartig in Tartu macht? Sie ist eines der wenigen Bauwerke aus dem Mittelalter, das noch zu sehen ist. Große Stadtfeuer und Kriege haben in Tartu fast alle anderen alten Gebäude zerstört. Das Rathaus und andere Gebäude am Rathausplatz wurden im 19. Jahrhundert neu aufgebaut. Vom Rathausplatz sind es nur ein paar Schritte zum Flussufer. Überhaupt ist in Tartu das meiste bequem zu Fuß erreichbar und auch Radfahren erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Aber auch in Tartu fahren, wie in fast allen europäischen Städten, viele Autos. Eine breite, vierspurige Straße führt am Fluss entlang. Um hier die Aufenthaltsqualität zu verbessern, wird diese Straße jeden Sommer für mehrere Wochen gesperrt. Die Autos und Busse müssen einen Umweg in Kauf nehmen.
Es werden dann Bühnen aufgebaut, es gibt kleine Foodtrucks. Es gibt sozusagen Möglichkeiten für Leute in der Stadt, die freie Zeit hier zu verbringen. Es wird ein bisschen grüner gemacht, ein bisschen gemütlicher. Also es ist ja so ein aktiver Raum, damit dieser Teil der Stadt, wo wir links einen großen Park haben, dann diese Straße und dann weiter rechts
den Flussufer, dass das alles miteinander verbunden ist, dass es weniger Verkehrslärm gibt und dass Leute diesen freien Weg direkt zum Fluss haben.
Im Mittelalter waren die Flüsse Hauptverkehrswege, denn es gab noch kaum Straßen. Der Emajõgi, auf Deutsch Embach, fließt durch Tartu und mündet im Peipussee, der auch heute noch die Grenze zu Russland markiert. Wir sind ein bisschen flussaufwärts gelaufen und stehen jetzt auf einer nicht besonders schönen Betonbrücke mit einem großen Bogen. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet und verbindet nicht nur die beiden Flussufer miteinander. Sie spielt auch im Studentenleben eine große Rolle.
Dieser Bogen ist definitiv jetzt auch einer der starken Symbole von Tartu. Viele verbinden diese Brücke mit der Studentenzeit, hier rüber ins Wohnheim zu gehen. Und nach den Partys hat man früher gerne auch über den Bogen gelaufen. Das ist sehr hoch.
Erlaubt ist das freilich nicht. Und Eda sagt, dass sie es nicht gemacht hat. Anders Valdur Mikita.
Ja, ma arvan, et kõik, kes on tulnud Tartu Ülikooli, on esimesel kursusel.
Ja, ich bin über diese Brücke gelaufen. Das war in meiner Studienzeit eine Tradition. Das musste jeder im ersten Semester machen. Eine weitere Tradition war eine Bootsrallye auf dem Fluss im April. Die Studenten bilden Mannschaften und bauen sich etwas, das schwimmt. Gummiboote oder zusammengebundene Kanister. Daran erinnere ich mich sehr gern.
Die Bootsrallye findet immer noch statt. Sehr zur Freude der Studenten und des Publikums. Die Brücke spannt auch einen Bogen in die Vergangenheit Tartus. Eda zeigt mir auf der anderen Flussseite ein Denkmalensemble. Die Bronzestatue zeigt einen älteren Herrn mit Hut. Er sitzt auf einem Granitblock. Es ist Johann Voldemar Jansen, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und als Erfinder Estlands gilt.
Erstens, er ist der Herausgeber der ersten estnischen Tageszeitung, Postimees, das gibt es immer noch. Dann hat er hier in Tartu einen estnischen Kulturverein gegründet. Aus diesem Verein sind eigentlich zwei tolle Sachen entstanden. Erstens den ersten estnischen Sängerfest organisiert und zweitens entstand aus diesem Verein das erste estnische professionelle Theater. Und viertens hat er den Text für das Lied geschrieben, was Jahre später unsere Nationalhymne wurde.
Jansen unterstützte die Idee des Nationalbewusstseins und bestärkte diese. In einem Gedicht bezeichnete er die Esten als Erster, als Volk und gab ihnen damit eine eigene Identität. Man kann also sagen, dass Estland in Tartu erfunden wurde. Das von Jansen ins Leben gerufene Sängerfest findet bis heute statt und trug 1991 wesentlich zur friedlichen Loslösung aus der Sowjetunion bei. Nur wenige Schritte von dem Mann entfernt ist der zweite Teil des Ensembles. Ein junges Mädchen mit wehendem Haar im Laufschritt.
Und jetzt gehen wir zu seiner Tochter.
Das Haus der Jansens in Tartu war ein Zentrum der Intellektuellen des Landes. Das prägte auch seine Tochter, das laufende Mädchen hier im Denkmalensemble.
So, also vor uns steht seine Tochter Lydia Jansen. Für Essen ist sie mehr bekannt als Lydia Goidula. Goidula ist ein ausgedachtes Wort. Dieses bezieht sich auf das estnische Wort Koit. Das bedeutet Sonnenaufgang.
Der Name drückt auch den Aufbruch für die estnische Nation im 19. Jahrhundert aus. Schon als Schulmädchen schrieb sie Gedichte und Geschichten, die in der Zeitung des Vaters abgedruckt wurden.
Als die einzige Frau in dieser Bewegung um die estnische nationale Erwachung ist sie bis heute sehr, sehr bekannt. In allen Städten in Estland gibt es eine Goidula-Straße. Also sie gilt als die erste estnische Schriftstellerin, die wir kennen. Für uns Esten ist sie immer noch eine der wichtigsten Personen aus dem 19. Jahrhundert.
Im Denkmalensemble läuft sie von ihrem Vater weg. Jeder meint, dass das ihre Emanzipation zeigen könnte. Andererseits muss es kein Weglaufen sein, es könnte auch ein Hinlaufen sein, zum Ort des Sängerfestivals, wo auch ihre Lieder gesungen wurden. Ida, Valdur und ich sind weitergegangen und jetzt sind wir im Botanischen Garten, der zur Universität gehört. Hier wachsen auf kleinstem Raum mehr als 10.000 Pflanzenarten, darunter auch seltene und geschützte Exemplare. Seit über 200 Jahren gibt es den Botanischen Garten in Tartu schon. Damit ist er der älteste im ganzen Baltikum. Eine grüne Oase und genau der richtige Ort, um mit Valdur Mikita über seinen Bärenindex zu sprechen.
Mis mulle Tartu juures meeldib, on see, et Tartu jääb kahe suure järve.
Mir gefällt, dass Tartu zwischen zwei Seen und zwei Sumpfgebieten liegt. Wenn die Entfernung vom Hauptgebäude der Universität zum nächsten Bären im Wald kurz ist, ist es eine gute Stadt. Und eine Stadt mit Universität ist eh eine gute Stadt.
See tähendab seda, et hea linn on see, kus on ülikool ja mille lähedal on metsik loodus.
Je niedriger der Bärenindex, desto besser die Stadt, findet Valdur Mikita. In Tartu sind es zum nächsten Bären 25 Kilometer, während es in Tallinn schon 100 Kilometer sind.
Ich bin bei meiner Großmutter auf dem Land aufgewachsen, zwischen Schafen und großen Bäumen. Sie haben mich erzogen, könnte man sagen.
Vanaema, Lambad ja suured puud.
Daher hat er, wie viele Esten, eine große Liebe zur Natur. Er hat Biologie studiert, in Ökologie promoviert und später Kulturwissenschaften studiert. Er lebt als Schriftsteller und Denker die für Estland sehr typische Verbindung zwischen Natur und Kultur. Und das kann er mit dem Bärenindex ausdrücken. Bevor wir uns verabschieden, fällt Valdur noch etwas ein, was Tartu so besonders macht.
Tartu hat viele Schichten, die sich nicht so schnell öffnen. Deshalb ist die Stadt für mich geheimnisvoll. Aber dadurch bietet sie für mich als Kulturschaffenden Inspiration. Und jeder kann die Stadt für sich selbst entdecken.
Olla, sõpradega kokku saada. See on selline koht, mis kuidagi on inspireeriv, vähemalt minu jaoks.
Die estnische Stadt Tartu hat Petra Martin für uns erkundet. Und mit diesem Städteporträt endet unser besonders langer Feiertagsspaziergang.